Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir begrüßen euch alle ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst. Und ich habe für den Einstieg einen Vers ausgesucht. Und alle Kinder, hört mal gut an und überlegen euch, warum ich den ausgesucht habe. Da heisst es in der Sprüche, in Kapitel 6, Vers 20. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters, und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Warum habe ich das ausgesucht, Kinder? Weißt du es, Benni? Genau, super. Heute ist Muttertag. Hast du der Mami etwas geschenkt heute?
Ja.
Was? Ein Blümchen?
Ja,
ah, super, das ist doch schön. Heute ist Muttertag, ein Tag, wo wir uns besonders an die Leistungen der Mütter erinnern und sie wertschätzen, mit kleineren oder mit grösseren Sachen. Für alle, die das jetzt das erste Mal gehört haben, dass heute Muttertag ist, es ist noch nicht spät. Es hat einen Haufen Blumen, die wild wachsen überall. Ich möchte beten zum Anfang mit uns. Mit Danke, Vater, dürfen wir jetzt uns versammeln und miteinander Gottesdienst feiern. Du siehst, aus was für Situationen wir kommen, was uns beschäftigt, was uns in Atem haltet. Wir bitten dich, lass du uns jetzt bei dir zur Ruhe kommen. Sprich du zu uns und gib uns offene Herzen für dein Wort. Amen.
Ich lese aus dem Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Der Hauptmann von Kapernaum. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte darauf der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen, und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus, und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Psalm 13. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut. Lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Liebe vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat.
Was traust du Gott zu? Was traust du Jesus zu? Was kann er in deinen Augen vollbringen? Die Geschichte vom Hauptmann, die wir gehört haben, ist eine wunderschöne Episode über einen tiefen Glauben von einem Menschen. Es ist die Geschichte von einem Mann, der dem Jesus sehr viel zugetraut hat. Der Matthäus erzählt die Geschichte unmittelbar nach der ellenlangen Bergpredigt. Er führt dann drei Heilungsgeschichten auf. Zuerst ist ein aussätziger Mann, dann der Diener vom Hauptmann und dann die fieberkranke Schwiegermutter von Petrus. Es scheint fast so, als möchte der Matthäus zeigen, dass er an Jesus mehr kann als nur schwätzen. Denn Jesus kann durch all die Taten vollbringen, wo seine Worte gerecht werden. Als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Es scheint so, als wäre Jesus auf dem Heimweg gewesen, in sein Haus in Kapernaum. Es war nicht sein Haus, es hat an Petrus gehört. Wahrscheinlich hat die Schwiegermutter unter dem gleichen Dach gewohnt. Und dort tritt unterwegs ein Mann an ihn an. Ein Hauptmann, im Griechischen Centurio genannt, lässt vermuten, dass er etwa 100 Mann oder plus minus unter sich hatte. Viele Ausleger haben darum behauptet, es seien Römer. Aber das kann eigentlich gar nicht sein. Denn die Stadt Kapernaum hat nicht direkt zum Römischen Reich gehört, sondern war Teil vom Königreich von Herodes Agrippa. Und der war so etwas wie ein Vasall von Rom. Und darum ist es eher naheliegend, dass er Soldat war vom verhassten König Herodes Agrippa. Ob jetzt ein Römer oder ein Agrippaner, auf jeden Fall kein Israeli, kein Jude. Es ist ein Heid, der hier an Jesus antritt. Wer den Text selber nachliest, der bekommt den Hinweis, dass es im Lukas einen Paralleltext gibt. So der Lukas, also der Matthäus, berichten über den Text und dann fällt einem ein Widerspruch auf. Beim Lukas kommt nämlich der Hauptmann nicht selber, sondern er schickt zuerst jüdische Freunde. Und die dir Jesus beschreiben, wie gut der Hauptmann sei. Er hätte sogar die Synagoge gezahlt. Und als Jesus unterwegs ist, schickt er ihm noch Freunde entgegen. Bei Matthäus jedoch kommt es zu einer direkten Begegnung. Das ist aber kein Widerspruch. Im damaligen Verständnis war ein Bote gleichwertig wie die Person, die sie geschickt hat. Darum ist auch Jesus als Bote Gottes Gott gleichwertig. Und ob jetzt der Hauptmann Boten schickt oder selber kommt, spielt überhaupt keine Rolle. Viel interessanter und viel aussagekräftiger ist das, was er ausrichten oder selber sagt. Er sagt: Herr, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Herr, Kyrios im Griechischen. Ein Titel, wo auch Gott zusteht. Er zeigt Autorität an. Der Hauptmann, der 100 Leute unter sich hat, unterordnet sich dem Jesus durch das eine Wort. Genau genommen ist seine Aussage aber weder eine Frage noch eine Bitte, sondern einfach eine Information. Mein Diener liegt gelähmt daheim und hat schlimme Schmerzen. Jesus könnte jetzt nach Schulz von Thun sagen: Gut, Sachohr, nehme ich entgegen. Aber er hört es mit dem Appellohr und merkt: Gut, dieser Mann möchte, dass ich seinem Diener helfe. Ist er schon beim Arzt gewesen? Frage ich mich. Hat er schon alle Salben durchprobiert? Das wissen wir nicht. Es scheint aber naheliegend, dass der Diener schon länger krank gewesen sein muss. Und in dieser Not kommt der Hauptmann zu dem Jesus und fordert ihn auf: Mach etwas. Ich traue dir zu, dass du meinem Diener helfen kannst. Und Jesu Antwort kommt prompt und direkt: Ich will kommen und ihn heilen. Wie schön wäre es doch, wenn man auf jedes Gebet eine so eine bejahende und so eine schnelle Antwort überkäme. Jesus kann den Diener heilen und er will es. Und er will sich auch sofort auf den Weg machen. Und darum erstaunt der Widerspruch vom Hauptmann. Herr, sagt daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Die Aussage ist mehrdeutig. Viele Ausleger sind der Meinung, dass der Hauptmann hier auf die kultischen Gesetze der Juden hinweist. Denn es war nämlich einem frommen Juden verboten, das Haus von einem Heiden zu betreten. Und darum hat er nicht wollen, dass Jesus das Gesetz übertreten muss, wenn er zu ihm heimkommt. Das Problem ist nur, es gibt auch ein jüdisches Gesetz, das heisst, besuche die Kranken der Nichtjuden mit den Kranken Israels. Also wenn der Heid krank ist, ist das andere Gesetz aufgehoben. Und damit hätte Jesus den Heid dürfen besuchen. Es wäre erlaubt gewesen, in das Haus hineinzugehen. Hat das der Hauptmann nicht gewusst? Oder hat er etwas anderes gemeint? Ich denke, eine andere Erklärung ist passender. Seine Formulierung ist ja, ich bin es nicht wert. Wir können auch sagen, es ist unpassend oder ich bin nicht würdig. Und es ist durchaus denkbar, dass der Hauptmann Jesus einfach den beschwerlichen Weg in sein Haus wollte ersparen. Nach dieser langen Predigt und einem langen Heimweg, jetzt noch ein Umweg, möglich, dass der Hauptmann da einen besseren Weg weiss. Denn er sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Warum also einen Umweg machen, Jesus? Du kannst einfach ein Wort sagen und eine Fernheilung veranlassen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Was für einen Glauben muss dieser Mann haben? Unglaublich, was er dem Jesus, den er kaum kennt, zutraut. Ein einfaches Wort und eine Krankheit muss weichen. Besteht auch hier ein Bezug zum Psalmwort, zum Psalm 107? Es ist durchaus denkbar, dass der Hauptmann zu den sogenannten Proselyten gezählt hat. Proselyten sind Leute, die am Judentum zugewandt waren und sich am Überlegen waren, ob sie nicht zum Judentum konvertieren wollen. Sie haben vielleicht schon Unterweisung bekommen, sie haben die Schriften kennengelernt, sie haben vielleicht eine Taufe gemacht, eine Proselytentaufe, aber sie haben sich noch nicht beschneiden. Sie haben noch nicht den letzten Schritt zum Judentum gemacht, sonst wären sie vollwertige Juden. Möglich ist, dass der Hauptmann das Psalmwort kennt hat. Und dort steht nämlich, in auswegloser Lage schrien sie zum Herrn. Und er rettete sie aus ihrer Not. Er sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. Eine sehr auffällige Parallele. Ein Wort sprechen und eine Krankheit muss weichen. Ob der Hauptmann das Wort kennt hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber was klar ist, ist, dass das Wort Gottes eine giebige Quelle ist für Glauben. Es gibt so viele Versprechungen, Verheißungen und Aussagen über Gott, die wir aus der Bibel entnehmen können. Und wir können die im Glauben annehmen, ernst nehmen und Gott zutrauen, dass er sein Wort hält. Und ich möchte euch immer wieder ermutigen, setzt euch mit dem Wort Gottes auseinander. Leset selber, sucht die Schätze, die Gott für euch bereit hat. Der Hauptmann glaubt, dass Jesus mit nur einem Wort eine Krankheit heilen kann. Und wie er das genau meint, beschreibt er mit einer Situation aus seinem eigenen Alltag. Er sagt nämlich zu Jesus, ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Und ich finde das eine wunderbare, so menschliche Aussage. Der Hauptmann vergleicht etwas aus seinem Alltag mit einer Wahrheit über Gott. Er sagt, ich bin in einem System von Autorität. Ich habe einen Chef über mir und ich habe Untergebene unter mir und die Befehlskette ist klar. Es ist eine Hierarchie in diesem Militär. Ich habe Macht über andere und andere haben Macht über mich. Und genauso hast du, Jesus, Macht über Krankheit. So wie ich Macht habe über Soldaten, so hast du Macht über Krankheit. Ich denke, wenn der Hauptmann nicht Hauptmann wäre, sondern Lehrer, dann hätte er etwas anderes gesagt. Denn dort funktioniert die Hierarchie meistens nicht so schön wie im Militär. Doch Jesus lässt sich die Worte an. Und er sagt nicht irgendeine Dienstkritik oder Militärkritik, sondern er nimmt wahr, die Lebenswelt von diesem Menschen funktioniert so und sie führt ihn zu einem Stückchen Wahrheit. Jesus ist erstaunt, dreht sich um vom Hauptmann und schaut die an, die ihm hinten nachlaufen. Und sagt zu ihnen, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Und das sagt Jesus zu den jüdischen Nachfolgern. Er attestiert am Heid, dass er mehr glaubt als die Israeli. Der Heid wird als Vorbild angestellt. Und das dürfte wiederum die jüdischen Zuhörer sehr verwundert haben. Und Jesus setzt noch einen oben drauf und sagt, ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Ost und West, das meint in Israel einfach alles außerhalb von Israel. Alles, was nicht jüdisch ist, alles, was nicht israelisch ist, das ist Ost und West. Das liegt daran, dass das Land von Nord nach Süd verläuft und vorstellt, dass oben und unten auch noch etwas sein könnte, ist irgendwie noch nicht so da gewesen. Ost und West bedeutet die ganze Welt. Das bedeutet Schweizer, das bedeutet Menschen von Sri Lanka und auch von Amerika. Und Jesus sagt, all diese Menschen, die werden kommen und im Himmelreich am Festmahl teilnehmen. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament, das nicht aufgreift, dass der Himmel ein Festmahl ist. Also alle, die gerne essen, freut euch auf den Himmel. Es gibt sogar eine Stelle, wo man als Hinweis deuten könnte, dass es noch Fleisch gibt dort. Aber ist nicht ganz sicher. Ja, interessanterweise heisst es mehrfach, dass der Wein nicht wird ausgehen. Wie auch immer. Das Festmahl ist ein Bild für das Paradies, für Gottes neue Welt, für den Himmel, wo all denen versprochen ist, die ihm nachfolgen. Und auffallend ist, wer dort sicher wird hocken. Der Abraham, der Isaak und der Jakob. Menschen aus dem Alten Testament, die jüdischen Erzväter, die Begründer vom Volk Israel, sie sind dort. Ja, Jesus hält das Alte Testament hoch. Christen und Juden vereint am Tisch bei Gott. Im Himmel werden jene aus Israel sein, die zur Zeit vom Alten Testament nach Gottes Willen haben gelebt. Und es werden Menschen aus aller Welt da sein. Doch nicht alle Juden sind automatisch dabei. Denn Jesus setzt noch einmal einen oben drauf und sagt, aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Bürger des Reiches ist ein anderes Wort für die Menschen von Israel. Das Volk Israel, wo Gottes Gebot hat bekommen, wo schon so lange mit Gott unterwegs ist. Israel war im Besitz von den alten Prophetien, die von Jesus geredet haben. Sie haben gewusst, dass der Messias wird kommen. Doch so viele haben sich dann gegen den Jesus entschieden. Und darum spricht Jesus ein Urteil über sie. Sie werden weggewiesen vom Licht, ihnen in die Orientierungslosigkeit, in die Finsternis. Und statt einem Freudenfest gibt es Jammern, Zittern und Beben. Es sind jüdische Höllenvorstellungen, die hier mitschwingen, die sehr wenig zu tun haben mit dem, was die Christen später daraus gemacht haben. Seine jüdischen Zuhörer dürften das aber sehr betroffen gemacht haben. Was? Den Juden das Heil wegnehmen und den Heiden geben? Das ist, wie wenn man dem Kind das Brot wegnimmt und es den Säuen schmeißt. Jesus stellt den Heiden in Aussicht, in Gottes neue Welt zu kommen. Während die Kinder von Abraham, die Erben vom Bund, sollen draussen bleiben. Viele Juden haben damals geglaubt, Gott ist einfach zufrieden dadurch, dass man Jude ist. Man ist so geboren und man war nie etwas anderes gewesen. Das muss länger. Ein Gedanke, den man unter heutigen Christen auch oft findet. Doch Jesus sagt es dem entgegen, mehrfach. Es reicht nicht, einfach nur jüdisch geboren zu sein. Es ist notwendig, dem Messias, dem Gesandten zu glauben und seine Hoffnung auf ihn zu setzen. Und ich habe während der Vorbereitung für die Predigt eine schöne Definition für diesen Glauben gefunden. Der Glaube an den Messias, und die möchte ich euch vorlesen. Ein Theologe hat geschrieben, Glaube ist eine Gottesbeziehung, die den ganzen Menschen in der Gesamtheit seines äußeren Verhaltens und seines Innenlebens umfasst. Glaube ist eine Gottesbeziehung, wo der ganze Mensch mit dem äußeren Verhalten und dem ganzen Innenleben umfasst. Das, was man im Herzen glaubt, das, was man mit den Händen tut, ist ein Zweiklang, der den Glauben zum Ausdruck bringt. Und passend dazu hat Jesus an anderer Stelle gesagt, nicht alle, die mich Herr nennen, werden gerettet, sondern jene, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Jesus stößt seine jüdischen Nachfolger vor den Kopf mit dieser Aussage. Die einfach gefunden haben, das ist noch sympathisch, dem laufen wir ein bisschen hinten nach. Denen sagt er, ihr glaubt mir gar nicht. Setzt alles daran, die Gottesbeziehung in Kraft zu setzen. Und dann wendet sich Jesus wieder ab von seinen jüdischen Nachfolgern und wendet sich dem Hauptmann zu. Und kurz, knapp und militärisch sagt er zu einem, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Gang heim. Gib's gesorgt. Das, was du mir hast zugetraut, das passiert. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. So schlicht beendet Jesus die Begegnung. Das, was du geglaubt hast, lieber Hauptmann, das, was du mir zugetraut hast, das passiert. Und darum schließe ich mit dieser Frage, die ich euch am Anfang gestellt habe. Was traust du Gott alles zu? Was traust du Jesus zu? Amen.